Die Woche vor allem über das Thema Wissenschaft gesprochen. Wir sind ausgegangen von der Definition des sogenannten wissenschaftlichen Syllogismus als eines gültigen Schlusses mit wahren Prämissen. Also das ist eben dann ganz einfach parallel zu der Definition des dialektischen Syllogismus, und auf diese Weise sieht man natürlich auch am besten, wenn man von diesen Definitionen, die ja nicht sehr viel bringen, eigentlich nicht, aber wenn man von denen ausgeht, sieht man am besten, wie alle diese Disziplinen, diese verschiedenen Disziplinen, die Wissenschaft einerseits, die Rhetorik andererseits, eben mit dieser Syllogistik als ihrem Zentrum zusammenhängen. In den Überlegungen zur Wissenschaft sind wir dann auch das erste Mal auf eine spezifisch philosophische Disziplin oder philosophische Fragestellung gekommen, nämlich bei dem Thema Grundlagenforschung. Die Stichwörter, die wichtigsten Stichwörter zum Thema Wissenschaft: erstens die Beweislastigkeit der aristotelischen Wissenschaftsauffassung. Wissenschaft bewährt sich darin, dass jemand, der die allgemeinen Grundsätze schon kennt, an ihn gestellte Fragen beantworten kann. Und zwar im Sinne notwendiger und hinreichender Bedingungen dafür, dass es so ist, wie der Fragende verwundert festgestellt hat. Nicht? Der Fragende ist immer einer, der sich über irgendwas wundert, und der Wissenschaftler ist einer, der sich wundert, erklärt, dass es gar nicht anders sein kann, als es ist. Weil nämlich so, Forschung ist nicht der zentrale Inhalt der Wissenschaft, sondern wird von der Wissenschaft vorausgesetzt. Geforscht ist schon worden, wenn die Wissenschaft sozusagen ihren großen Auftritt hat. Und das letzte Stadium der Forschung, bevor wir eine Wissenschaft fertig haben, wie man sagen könnte, das ist eben diese philosophische Prinzipienforschung. Die setzt dem voraus, dass schon Erfahrung gemacht wurde, dass die Erfahrung systematisiert und überliefert wurde, dass sie von Experten sozusagen schon einmal artikuliert und profiliert worden ist. Also das Wichtigste, was da vorausgesetzt wird, ist, dass diese Erfahrung schon in etwas Sprachliches umgesetzt worden ist. Und daran setzt dann diese analytische Tätigkeit des philosophischen Prinzipienforschers an. Dritter Punkt, der Pluralismus der Wissenschaften, sehr, sehr wichtig. Das ergibt sich daraus, dass erstens die Forschung bei allen Wissenschaften mit einer jeweils spezifischen Erfahrung ansetzt. Und bei der Physik würde man sagen, was ist die spezifische Erfahrung, bei der sie ansetzt? Das ist die Erfahrung, dass von den Gegenständen, die so um uns herum sind, viele sich dauernd von selber verändern, ohne dass wir was Besonderes machen. Natürlich ändert sich in unserer Umgebung auch vieles dadurch, dass wir etwas Bestimmtes machen. Also wenn ich jemandem von Ihnen dieses Buch an den Kopf werfe zum Beispiel, dann tritt eine Schmerzempfindung auf, oder hat einer einen blauen Fleck oder eine kleine Schramme, die vorher nicht da war, dann hat sich was geändert. Oder wenn ich es wenn ich drauf herumtrampel oder so, dann ist es kaputt und ist nicht von selber, hat es diese Veränderung. Aber viele Sachen ändern sich von selber. Man steht da herum und auf einmal sieht man dort, wo ich vor einer Woche noch gar nichts gesehen habe, da geht jetzt schon eine Tulpe auf oder und solche Sachen, ne? Oder ohne dass ich was dazu tue, fallen mir im Herbst in ein paar Monaten dann wieder die Nüsse auf den Kopf, wenn ich im Garten mein Frühstück essen will. Aber das ist dann auch meistens schon zu kalt, also das schauen wir vom Fenster aus an. Und zum Beispiel bei der Logik, Wissenschaft der Logik als solche, da ist die Erfahrung, von der man ausgeht, eine ganz andere, und vielleicht ist sie auch komplexer oder so, aber zum Beispiel könnte man sagen, die Erfahrung dass wenn man mit den Leuten diskutiert, dann spricht immer die anderen Recht haben. Das könnte einen dazu veranlassen, mal zu schauen, warum und wie man das macht, dass man selber auch einmal der ist, der Recht hat gegen die anderen. Also das ist ein Teil von dem, was ich Ihnen als Hintergrund von den Sophisten her beschrieben habe, zum Beispiel. Oder man lässt sich von einem, der immer Recht hat, erklären, wie er das macht, dass er immer Recht hat. Aber das ist eine komplexere Sache natürlich, habe ich Ihnen ja erklärt. Und der zweite Faktor, der für diesen Pluralismus verantwortlich ist, also jeder startet von was Bestimmten, jede Wissenschaft hat eine bestimmte Erfahrung, von der sie da ausgeht und die dann bis dorthin kultiviert wird, wo es diese Experten schon gibt. Und der andere Punkt ist der, dass er sagt, die letzten, die obersten Prinzipien jeder Wissenschaft müssen unbeweisbar sein. Ja, und wenn man das zusammennimmt und sich ein bisschen überlegt, dann sieht man, dass eigentlich eben alle Wissenschaften, dass eben wenn es mehrere Wissenschaften gibt, die sozusagen wirklich parallel nebeneinander existieren müssen, weil eben durch dieses Unbeweisbarkeitsding für jede Wissenschaft die Möglichkeit einer sogenannten Superwissenschaft ausgeschlossen wird. Und da haben wir gesagt, das ist ein Punkt, der ist ein bisschen subtiler, aber auch nicht schwer zu verstehen, dass es, obwohl es keine Superwissenschaft gibt, aus der die Prinzipien aller anderen Wissenschaften zu begründen wären, es trotzdem so etwas gibt wie zwei universale Wissenschaften, die sich mit etwas beschäftigen, was im Grunde auf alle Dinge zutrifft, über die man überhaupt wissenschaftliche Erkenntnis anstreben kann, was aber nicht, deswegen noch lange nicht von der Art ist, dass man die Prinzipien dieses jeweiligen Gegenstandsbereiches daraus ableiten könnte. Und das haben wir gesagt, ist trivialerweise die Rhetorik, weil das kann man auf viele Arten sich verständlich machen, warum das die Rhetorik ist, warum die Rhetorik so einen universalen Anspruch macht. Also dieser kleine witzige Spruch, weil man eben über alles reden kann, der hat ja auch einen tieferen Kern, nämlich, dass in dem Prozess, wo eine Wissenschaft zur Wissenschaft wird, eben die Sprache eine besondere Bedeutung ja hat. Das ist auch der Hintergrund dieses antiken Spruches von der Rhetorik als der Kunst der Künste, ars artio, nicht? Weil in jeder Kunst, damit sie eine Kunst ist und nicht nur eine geübte Fertigkeit, sozusagen eine sprachliche Investition vorhanden sein muss. Also weil in jeder Kunst, wenn jemand etwas kunstvoll beherrscht, er so verstanden hat, dass er es auch sprachlich ausdrücken kann oder sie das sprachlich ausdrücken kann, was sie tut. Und das andere ist die erste Philosophie, weil das Sein eben etwas ist, was ganz unabhängig von weiteren Spezifikationen irgendwelcher Dinge bei allen etwas ist, was man diskutieren kann. Im letzten Teil der Vorlesung haben wir dann vorige Woche begonnen, uns einem zentralen Thema dieser ersten Philosophie, nämlich der Ontologie, anzunähern. Unser Ausgangspunkt war diese Sache mit der Existenzannahme im Syllogismus, dass wenn jemand, so wie Aristoteles sagt, dass aus dem Satz alle Katzen sind vierbeinig folgt, dass einige Katzen vierbeinig sind, dann kann man sehen, dass der unabhängig von seiner logischen Theorie auf einer ganz anderen Ebene eine Annahme gemacht hat, nämlich die Annahme, dass es Katzen gibt, weil aus dem Satz als solchen, alle Katzen sind vierbeinig, nicht folgt, dass es überhaupt Katzen gibt. Ich habe da völlig zufällig eine Stelle gefunden, die diesen Umstand, diesen Punkt sozusagen ganz gut zum Ausdruck bringt. In dem Tartuffe von Molière habe ich eine lustige Stelle gefunden. Sie wissen, der Tartuffe, das ist dieser absolut unsympathische, unerträgliche, scheinheilige Schleicher, der sich da in diese Familie da hinein gewurschtelt hat und so und jetzt da sich dort anfüttern lässt und den Hals nicht vollkriegen kann und da irgendwie sein Auge auch auf die Dame des Hauses geworfen hat. Und da gibt es mal eine Stelle, wo er mit der spricht und zu ihr sagt, ah, gnädige Frau, so eine Ehre, sie ist und so, wie geht es Ihnen denn mit Ihrer Unbestlichkeit, geht es Ihnen dann jetzt schon wieder besser und so. Und dann sagt er, ich habe ja kein einziges Gebet an den Himmel gerichtet, in dem ich nicht ihre Genesung sozusagen als Wunsch geäußert hätte. Das ist genau der Punkt. Nicht alle seine Gebete waren Wünsche um die Genesung der gnädigen Frau. Aber er selber hat das typischerweise, das ist sehr gut, diese Stelle ist wirklich super. Ne? Man sieht sozusagen, der versichert ihn auf alle Seiten. Ja, dieser Satz ist auch wahr, wenn er überhaupt nie gebetet hat. Und der Scheinheilige betet auch in Wirklichkeit nie, sondern sagt immer nur, dass er betet. Ne? Also der devote Kerzenschlicker, der hat überhaupt gar keinen Kontakt zu Gott. Kein einziges Gebet hat er an Gott gerichtet, indem er nicht um ihre Genesung gebeten hätte. Also alle Gebete, nur wahr, alle eben kein einziges. Möglicherweise. Also da sieht man das sehr schön, was da gemeint ist. Und man muss annehmen, dass das in einer gewissen Weise auch dem Aristoteles klar war und dass wenn er daher sagt, dass trotzdem aus alle Katzen sind vierbeinig folgt, dass einige Katzen vierbeinig sind, er angenommen hat, dass immer, wenn in einem Syllogismus so ein Satz vorkommt, wie alle Katzen sind vierbeinig, außerhalb der Logik, sozusagen extra, ja, sozusagen irgendwo festgehalten worden ist, dass es Katzen gibt. Und dieses außerhalb, dieser Bereich außerhalb, diese Plattform, auf der das sozusagen vereinbart worden ist oder fixiert worden ist, das ist eben jetzt im weitesten Sinn die Plattform, die denn in der Philosophiegeschichte den Namen Ontologie trägt, wo es um die Frage geht, unter welchen Bedingungen sagen wir oder was meinen wir, wenn wir sagen, das gibt es nicht. Ja? Und welche Bedeutung hat dieses Wort Sein? Können wir dieser Sache auch ein Sein zusprechen oder können wir kein Sein zusprechen? Da ist jetzt der berühmteste Merkspruch und die berühmteste Leitlinie, sozusagen in der Rockmusik würde man sagen, Riff, sagt man so sowas, von Aristoteles, das Ton Polachos legendär. Das Sein wird auf viele verschiedene Weisen ausgesagt. Ja? Das Sein wird auf viele verschiedene Weisen ausgesagt. Man könnte das auch so übersetzen, dass man sagt, das Wort Sein hat viele verschiedene Bedeutungen, aber es ist fast besser, zu sagen, also bei dem zu bleiben, es wird auf viele verschiedene Weisen ausgesagt, weil nämlich unter die vielen verschiedenen Weisen, wie das Sein ausgesagt wird, auch die fällt, wo es nur um die Bedeutung geht. Und da könnte ein Missverständnis entstehen. Also, wir haben diesen Punkt, dass wenn so ein Satz wie Katzen sind vierbeinig auftaucht, schon vorausgesetzt ist, dass es Katzen gibt. Und das ist keine logische Notwendigkeit, sondern das ist eine Feststellung, die in ein anderes Gebiet, nämlich in das der Ontologie gehört. Und wir sind dann letztes Mal noch so weit gekommen, am Schluss so andeutungsweise, dass wenn ich Ihnen jetzt die verschiedenen Positionen des Aristoteles in dieser Sache beschreibe, dass das erste das ist, dass wenn es keine Katzen gibt, also jetzt ist die Frage, was ist jetzt? Was soll man jetzt mit so einem Streit anfangen oder mit so einem Satz wie es gibt Katzen oder es gibt keine Katzen? Das erste, was er sagt, ist, dass wenn es keine Katzen gibt, daraus nicht folgt, dass der Ausdruck Katze oder eine Katze zu sein keine Bedeutung hätte. Ich habe Ihnen gesagt, zum Beispiel kann man das dadurch plausibel machen, dass man sagt, wir müssen ja wissen, was wir unter Katze verstehen, wenn wir hingehen und nachschauen, ob es welche gibt oder nicht. Das ist natürlich ein Argument, über das kann man dann ein bisschen weiter diskutieren, aber sozusagen auf einer ersten Ebene ist das mal ein Motiv dafür, dass man sagt, die Bedeutung kann etwas kann unabhängig gehalten werden von der eigentlichen Existenz. Und das kann man auch so interpretieren, dass man sagt, es liefert ihm zunächst einmal zwei verschiedene Bedeutungen von Sein, nämlich die eine Bedeutung, in der das Sein eben immer ein So- oder So-Sein ist, und die andere Bedeutung, in der es um die Existenz im eigentlichen Sinn geht. Also, wir können verstehen, was es heißt, Katze zu sein oder Mensch zu sein oder dieses oder jenes zu sein, auch wenn es keine Katze oder keinen Menschen so im Sinne des Existierens gibt. Ne? Also da könnte man auch sagen, Existenz, da könnte man sagen, das prädikative Sein. Weil dieses So eben immer ein Prädikat ist, ne? Also das und nicht einfach Sein, sondern dieses und jenes Sein. Ne? Und jetzt kommt ein erster, also was wir heute besprechen, sind ganz extrem anspruchsvolle und schwierige Themen. Wir schauen, dass wir sie irgendwie so aus einer Distanz betrachten, die wie soll man sagen, uns nicht so sehr in die Schwierigkeiten verwickelt und uns aber trotzdem erlaubt, sozusagen die Grundzüge zu erkennen dessen, worum es geht. Ein wichtiger Punkt, vor allem von Aristoteles artikuliert in seiner Auseinandersetzung mit Plato, ist folgender. Das kommt jetzt in zwei Stufen. Stufe 1, dass er sagt, wenn ich sage, wir können die Bedeutung von Katze kennen, auch wenn keine Katzen existieren, dann will ich mich nicht darauf festlegen lassen, dass, um diese Bedeutung zu kennen, dann aber etwas anderes existieren muss. Nämlich die sogenannte Katzigkeit. Plato würde sagen, unsere Fähigkeit zu verstehen, was eine Katze ist, auch wenn es gar keine Katze gibt, beruht genau darauf, dass wir Zugang zu etwas haben, was zwar keine einzelnen Katzen sind, aber sozusagen ein Urbild von Katze. Ja? Und das existiert. Und Aristoteles sagt, nein. So will ich nicht verstanden werden. Ich will nicht so verstanden werden, dass wenn ich sage, ich verstehe, was eine Katze ist, auch wenn es keine Katzen gibt, ich dann voraussetze, dass es irgendwas anderes gibt, nämlich zwar nicht individuelle Katzen, aber das allgemeine Vorbild von Katze in irgendeinem sogenannten Ideenhimmel. Diesen Gedanken, den er hier meint, den kann man auch ganz anders ausdrücken, und dann ist er vielleicht, oder sagen wir so, dann ist er vielleicht auch leichter zu verstehen, aber insgesamt ist er nicht besonders schwer, aber es ist immer ganz gut, das noch auf eine andere Weise zu sehen. Man kann ihn auch so ausdrücken, dass man sagt, die Aussage, dass ich die Bedeutung von Katze kennen kann, auch wenn es gar keine Katze gibt, will ich nicht so verstanden wissen, dass ich mich darauf verpflichte, dass es etwas gibt, was die Bedeutung von Katze ist. Ja? Also eine Bedeutung zu verstehen, muss nicht unbedingt heißen, anzunehmen, dass es ein Etwas gibt, das ist die Bedeutung. So kann man das auch formulieren. Ne? Aber sozusagen in der Auseinandersetzung mit Plato, so ist die moderne Formulierung. Das ist die Art, das werden wir auch noch diskutieren, genau das Problem, wie es sich in dieser Variante stellt, werden wir in der Zeit nach Ostern später dann nochmal diskutieren. Aber hier in der Auseinandersetzung mit Plato genügt es zu sagen, darauf, dass die Bedeutung verstanden ist, kann man insistieren, ohne dass man annimmt, dass wenn schon nicht die einzelne Katze existiert, dann diese allgemeine Superkatze existiert. Ja? Also ich glaube, das haben Sie das kann man schon verstehen, nicht, dass wir das meinen. Ne? Man könnte das natürlich noch weiter ausführen. Was jetzt völlig fehlt, ist die positive Seite. Ja? Also zum Beispiel, jetzt könnte jemand kommen und sagen, okay, ich glaube, ich verstehe nicht. Aber dann sag mir mal, worin besteht es denn dann eigentlich, eine Bedeutung zu verstehen? So, also diese positive Seite, das besprechen wir jetzt nicht. Und jetzt kommt eine zweite Sache. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, er ist gegen die Begründung des Bedeutungswissens auf dem, sozusagen, Ideenwissen oder Existenz von irgendwas Ideellen. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Der setzt da direkt dran an und geht sozusagen jetzt wieder in die Gegenrichtung zurück. Das ist nämlich die Theorie, dass wenn es Katzen gibt, also wenn es tatsächlich Katzen gibt, also wo wir uns zum Beispiel darauf verpflichten, wenn wir sagen, einige Katzen sind vierbeinig, dann verpflichten wir uns darauf, dass es wirklich Katzen gibt. Und wenn so ein Satz wie einige Katzen sind vierbeinig wahr ist, dann gibt es wirklich Katzen. Und da sagt Aristoteles, wenn es Katzen gibt, dann unter dieser Bedingung kann ich sehr wohl auch von der Existenz von Katzigkeit im Allgemeinen sprechen. Also den Unterschied zwischen diesen zwei Positionen, zwischen der ersten und der zweiten, den müssen Sie genau im Auge haben. Das ist ein echtes Charakteristikum für Aristoteles. Also, ich kann nicht, wenn ich einen bestimmten Ausdruck habe, den ich verstehe, sagen, dann gibt es auf jeden Fall, egal ob es einzelne solche Sachen gibt, das Allgemeine dieser Sache. Das kann ich nicht. Aber wenn es solche Einzelne gibt, also zuerst habe ich richtig gesagt, wenn es die nicht gibt, dann gibt es auf jeden Fall das Allgemeine, war das Erste. Und die aristotelische Position ist, wenn es aber ein Einzelnes gibt, dann kann ich auch von der Existenz eines Allgemeinen sprechen. Also ich kann nicht direkt von der Bedeutung auf die Existenz des Allgemeinen gehen, aber wenn ich die Bedeutung habe und wenn ich unabhängig weiß, dass mindestens ein Einzelnes existiert, das so ist, dann kann ich auch von der Existenz des Allgemeinen sprechen. Also, wie soll man sagen, ich habe die Bedeutung Katze und Plato sagt, die Bedeutung Katze impliziert, egal ob es jetzt wirklich eine Katze gibt oder nicht, auf jeden Fall das allgemeine Katze, die Existenz des allgemeinen Katze. Und das sagt Aristoteles, dieser Weg ist nicht erlaubt. Er sagt so, was erlaubt ist, ist ein Weg, der, wenn ich außer der Kenntnis der Bedeutung noch die Existenz einer einzelnen Katze habe, dann kann ich auch auf die Existenz eines allgemeinen der Katzigkeit mich verlassen. Ja? Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass es einen zweiten Unterschied gibt, außer diesem hier, außer dem Sein als So-Sein und dem Sein als Existenz. Nämlich zwei verschiedene Arten, zwei grundverschiedene Arten des Existierens. Nämlich das Existieren des Einzelnen und das Existieren eines Allgemeinen. Oder individuelle, die Existenz von Individuen und die Existenz von sogenannten Universalien. Ja? Und das sind sozusagen, das ist eine Aufspaltung des Existenzastes, ne? Des Seinsbegriffes. Und man könnte diese spezifische Auffassung des Aristoteles kann man eben bezeichnen als eine Rucksackauffassung. Ne? Ich kann nicht direkt von der Bedeutung auf die Existenz des Allgemeinen verpflichtet werden, vom Bedeutungswissen, aber unter der Voraussetzung, dass das Einzelne existiert, das so ist, kann ich quasi immer als Rucksack obendrauf mitnehmen die Existenz eines eines entsprechenden Allgemeinen. Also Katzigkeit gibt es nicht allein aufgrund der Tatsache, dass ich verstehe, was eine Katze ist, aber aufgrund der Tatsache, dass ich verstehe, was eine Katze ist und der Tatsache, dass mindestens eine einzelne Katze existiert, gibt es auch Katzigkeit. Dann gibt es immer noch was dazu, zu allen Katzen, noch was dazu, nämlich das allgemeine Katze. Ja? Verstehen Sie das ungefähr? Die Schematik, also er macht sozusagen die Existenz von Universalien, ist eine eigene Art von Existenz, aber abhängig von der Existenz der entsprechenden Individuen. Weil bei Plato es sehr stark danach riecht, so als wäre das genau umgekehrt, als wäre sozusagen die Existenz der Universalien immer vorgeschaltet, vor die Existenz der einzelnen Individuen. Also das ist sozusagen das, was eigentlich gemeint ist mit diesem, oder der Ansatz für dieses Polachos-Legeteil, wird in verschiedenen Arten ausgesagt. Wenn man sagt, das und das gibt es im Sinne von Existenz, dann muss noch immer geklärt werden, welche Bedeutungen, welche von diesen beiden Bedeutungen man da im Auge hat. Es gibt bei Aristoteles ein Wort, das sozusagen diese, er hat ein eigenes Wort, das diese Rucksackauffassung gut charakterisiert. Das ist das Wort Choriston. Ein Choriston. Choriston heißt das Abgetrennte. Abgetrenntes, ja. Und das ist das entscheidende Wort hier. Universalien können zwar auch existieren, aber nicht abgetrennt. Also nicht autonom, nicht selbstständig, sondern immer nur auf dem Rücken der Existenz von Individuen. Ne? Und nur Individuen, in einem gewissen Sinn, existieren nur Individuen, kann nur ein Individuum als ein Choriston in abgetrennter Weise völlig selbstständig existieren. Ja? Das ist ganz, ne? Also die höchste, sozusagen die schärfste Art, wie etwas existiert, das ist eben die Existenz eines Individuums, weil von der die Existenz von allem, was nicht ein Individuum ist, abhängt, und das kann als ein Choriston, als ein abgetrenntes, ja? Von autonom, aus sich selbst heraus existieren. Diese Sache, was dieses autonom und selbstständig heißt, das wird jetzt noch unter Druck kommen, in dem, was ich Ihnen als nächstes erzähle. Das muss man dann noch einmal genauer sagen. Also da werden dann sozusagen Gegenkräfte wirksam in der Argumentation. Ja?
Bedeutungen kann ich das ganz erzeugen, wenn ich mir das in der Palästinien ausdenke, aber wenn ich sage, ich nicht vorher.
Nein, das ist nicht seine Auffassung. Nein. Sie können... Aber das ist jetzt schwer, die Frage zu beantworten. Ich habe gesagt, wir lassen das Positive weg. Ja? Wir lassen die positive Seite weg. Worin besteht es, eine Bedeutung sozusagen zu kennen, wenn man sagt, das impliziert nicht, dass es ein Etwas gibt, das man kennt, das die Bedeutung ist. Und da gibt es ja verschiedenste Theorien. Aristoteles selbst hat sich da nicht sehr dazu geäußert, darum will ich es weglassen. Aber zum Beispiel im Mittelalter hat man begonnen, über diese Sachen sehr vielfältige Theorieansätze zu entwickeln, und in der Moderne ist zum Beispiel eine geläufige Erklärung dafür, dass man sagt, das muss als eine bestimmte Art von Verhalten erklärt werden. Ne? Eine Bedeutung kennen heißt, auf die Äußerung dieses oder jenes Wortes in dieser oder jener Weise reagieren. Jemand kennt die Bedeutung des Wortes Katze, wenn er auf die Aufforderung nimmt die Katze mit, in einer Situation, wo eine Eidechse und eine Katze in zwei Körpern stehen, immer die Katze nimmt. Ja, so kann man sagen, so erklärt man, worin es besteht, eine Bedeutung zu kennen, nämlich in einer bestimmten Weise immer adäquat sich zu verhalten oder zu reagieren oder so. Aber das sehen Sie schon, dass so eine Theorie hat Aristoteles nicht gehabt und auch nicht angedeutet. Und das sehen Sie, das würde uns sehr weit weg führen. Ne? Aber so kann man zum Beispiel sehen, dass, wie es möglich ist, dass auch in einer Gruppe die Menschen sich auf Bedeutungen festlegen können, wo nicht impliziert wird, dass es da etwas gibt, was existiert. Also zum Beispiel, also wenn es sich um fiktive Sachen handelt, etwas, was man erfindet. Oder, da kann man natürlich ausführlich drüber diskutieren. Dieses Chanson von Georg Kreisler da über den Blunschli zum Beispiel. Da kann, okay, aber gibt es natürlich auch Theorien von Leuten, die glauben, sie wissen, was ein Blunschli ist oder so. Aber das kann man verstehen. Okay. Summen Sie das einmal und hören Sie sich das Lied an. Also abgetrennt, nicht? Ist ein Wort für das, nicht? Abgetrennt existieren heißt sozusagen selbstständig Existenz zugesprochen bekommen können und nicht abgetrennt ist aber auch möglich zu existieren, nämlich unter Voraussetzung, dass ein entsprechendes Individuum existiert, kann man auch von der Existenz eines Universale sprechen. Man könnte sagen, das ist eine Art Versöhnungs Geste gegenüber Plato. Jetzt wenden wir uns deswegen, wenn gesichert ist, dass es mindestens eine Katze gibt, dann kann man auch von der Katzigkeit als einer Extrasache reden. Jetzt wenden wir uns der Frage sozusagen selbst zu, spitzen wir die Frage nach der Existenz der Katzen selber zu, indem wir uns fragen, was existiert eigentlich, wenn Katzen existieren? Also jetzt verlassen wir sozusagen kurz einmal diese Frage mit der Existenz. Jetzt wenden wir uns wirklich nur dieser Frage selber zu. Es gibt Katzen, es gibt keine Katzen. Worum geht es da eigentlich? Und fragen uns, was ist es eigentlich, was existiert, wenn Katzen existieren. Dass das keine sinnlose Frage ist, erkennen wir daran, dass man leicht zeigen kann, dass ja auch das Wort Katze auf jeden Fall auch ein Prädikat ist. Nämlich, wenn wir schauen, welche Rolle es spielt in einem Syllogismus wie dem folgenden, einige Lebewesen sind Katzen, alle Katzen sind vierbeinig, also sind einige Lebewesen vierbeinig. Da haben wir, einige Lebewesen sind Katzen, das Wort Katze, auf einige Lebewesen trifft Katze zu, das Wort Katze als Prädikat verwendet. Also als etwas Allgemeines ausgesagt über etwas anderes, nämlich über einige von den Lebewesen. Ja, also jetzt, das heißt, man könnte daher, jetzt kommt, das waren diese zwei Punkte vorher, nicht? Mit dem, man kann nicht direkt zum Allgemeinen übergehen und dann aber man kann mit dieser Rucksacktheorie übergehen oder so. Jetzt kommt ein, das war der eine Punkt heute, der zweite Punkt ist jetzt, ja, das ist jetzt was anderes, aber irgendwie baut schon auf. Was existiert, wenn Katzen existieren? Die Frage ist motiviert daraus, dass auch Katze ein Prädikat ist, das einem anderen zugesprochen werden kann. Und dann kann man ja in Bezug auf dieses andere sagen, aha, also ist angenommen, dass es existiert, dieses andere. Und jetzt kommt auch wieder ein ganz charakteristischer aristotelischer Gedanke. Es ist ja so, es liegt ja natürlich jetzt nahe, wenn wir dieses Beispiel gehört haben, das beginnt mit dem Satz, einige Lebewesen sind Katzen, da liegt es ja nahe zu sagen, da haben wir ja schon die Antwort auf unsere Frage, was existiert, wenn Katzen existieren? Na? Nämlich Lebewesen, nicht? Wir haben schon eine Antwort, wir haben schon die Antwort, wenn eine Katze existiert, dann existiert ein Lebewesen. Da ist jetzt das Charakteristische des Aristoteles, dass er sagt, das ist keine gute Antwort. Ja? Das ist keine gute Antwort. Das ist jetzt sozusagen zu argumentieren für seinen Standpunkt, dass das keine gute Antwort ist. Da haben wir jetzt nicht die Zeit dafür. Ich mache Ihnen nur plausibel sozusagen die Motivation und was er ungefähr meint. Ein kleines bisschen, glaube ich, können Sie es auch, wenn man es das erste Mal sagt, schon spüren, dass es keine gute Antwort ist. Ja? Was existiert, wenn Katzen existieren, dass man sagt, naja, Lebewesen. Das, was nicht wirklich befriedigend dran ist, ist, dass vom Lebewesen sozusagen kein ausschließlich oder bevorzugter Weg zur Katze zu führen scheint. Ne? Das ist in der umgekehrten Richtung nicht funktioniert, weil es so viele andere Lebewesen gibt, die keine Katzen sind. Also wenn einer sagt, die Situation, die man sich vorstellt, ist die, dass der eine sagt, was existiert, wenn Katzen existieren, der andere sagt, naja, du hast doch das Beispiel gehört von dem Heinrich, so Lebewesen existieren. Dann kommt der Erste und sagt, aber das befriedigt mich nicht ganz, dann schau her. Und jetzt greift er in die Tasche, holt die kleine Eidechse heraus und sagt, soll das eine Antwort sein auf meine Frage? Was existiert, wenn Katzen existieren? Ist das eine Antwort? Nein, sagt der. Ne? Ja? Nein, sagt der. Natürlich nicht, ist keine Antwort. Ne? Man kann es so zusammenfassen, dass Aristoteles sagt, der Weg zur Beantwortung der Frage, was existiert eigentlich, wenn das und das existiert, also wenn Katzen existieren? Der richtige Weg zur Beantwortung dieser Frage ist nicht der Weg der steigenden Allgemeinheit. Sie können sich, also ich beantworte diese Frage nicht deswegen besser, weil ich immer allgemeiner werde, wenn ich von Katze zu Lebewesen gehe. Und da kommt der Nächste und sagt, ja, interessant, also, was existiert eigentlich, wenn Lebewesen existieren? Ja? Und dann ist man, das geht so schnell, das können Sie sich gar nicht vorstellen, innerhalb von Sekundenbruchteilen, ja, ist man dabei, dass man sagt, naja, die Antwort auf alles das lautet letztlich immer irgendwas. Irgendwas. Ne? Was existiert, wenn Lebewesen existieren? Naja, existiert eben irgendwas und von dem kann man sagen, es ist ein Lebewesen. Und das entwertet sozusagen die ganze Fragestellung. Also der richtige Weg zur Beantwortung dieser Frage ist nicht der Weg der steigenden Allgemeinheit, sondern es muss etwas anderes, eine andere Antwort auf diese Frage gesucht werden, was existiert eigentlich, wenn Katzen existieren, als der Weg der steigenden Allgemeinheit. Ne? Und hier, das ist der Punkt, wo die eigentlich und diese beiden Voraussetzungen, also erstens diese Rucksacktheorie oder eben diese Theorie des Choriston gegenüber dem, was nicht abgetrennt existieren kann, und der zweite Punkt, den wir jetzt gehabt haben, dass nicht der Weg der steigenden Allgemeinheit der zur Erklärung der Existenz ist, diese beiden zusammen ergeben erst sozusagen die Eintrittskarte in das, was die aristotelische Ontologie ausmacht. Unter diesen Voraussetzungen beginnt sozusagen bei ihm die Musik zu spielen. Eine Position, die er hat und die ganz präzise auf diesen letzten Punkt bezogen ist, nämlich diese Sache mit der steigenden Allgemeinheit und mit dem, dass dann die Antwort ja lauten müsste, irgendwas, ja, eine These, die ganz exakt auf das bezogen ist, ist seine These, dass es so etwas wie ein nacktes Individuum nicht gibt. Ja, also es gibt nicht etwas, was als das, was es ist, identifiziert werden kann, ohne dass noch irgendetwas darüber gesagt wird. Also es gibt sozusagen kein bloßes Irgendwas. Es gibt sozusagen kein völlig weiter unbestimmbares Individuum. Wir werden dann sehen, dass genau diese Idee, dass der Begriff des Individuellen, den einer solchen oder die Existenz des Individuums eine solche Unbestimmbarkeit mit sich führt, sozusagen eine leitende Idee in der modernen sozusagen Ontologie ist. Aber bei Aristoteles ist es genau so, dass es so etwas nicht geben kann. Wenn es so etwas nicht gibt und wir auf der anderen Seite aber die Existenz von dem So-Sein verschieden halten wollen, ja, dann kann man einen Begriff bilden, der so in dieser Form bei ihm nicht direkt vorkommt, aber der sehr, sehr wichtig ist, eine große Erklärungskraft hat. Das ist der Begriff, wie kann man das sagen, des primären Seins. Also, dass man in dem, was es heißt zu existieren, oder in diesem ganzen Feld sozusagen eine Hierarchie herstellt. Nicht nur ein Nebeneinander, nicht nur so eine analytische Unterscheidung von verschiedenen Bedeutungen von Sein. Also dieses primäre Sein wäre dann das, was man als Antwort gibt auf die Frage, was existiert, wenn Katzen existieren. Nicht einfach irgendwas, wie Katzen halt sein können, nämlich vierbeinig können sie sein, rötlich können sie sein, gemuffelt können sie sein oder so, oder herzig können sie sein und solche Sachen, aber auch nicht nur Lebewesen sein, sondern das, was sie eben sozusagen primär sein müssten, wäre das, was man als Antwort darauf gibt, wenn man so eine Antwort finden kann, auf die Frage, was existiert, wenn Katzen existieren. Also das heißt, dass man in dem, sozusagen hier, in dieser Verbindung zwischen diesen beiden, so eine Art von Hierarchie sich denkt. Ne? Hierarchie von dem, wie nah an dem existierenden Individuum selbst das liegt, was es ist oder sein kann. Ja? Sie werden das gleich ein bisschen genauer verstehen. Dieser Gedanke sozusagen an einer Hierarchie in dem, was etwas sein kann, hat sozusagen zwei verschiedene Pole. Das eine ist tatsächlich der Pol, auf dem einen Pol hätten wir so eine Hierarchie, die wirklich die der steigenden Allgemeinheit ist. Also die eben von der Katze bis genau unterhalb von irgendwas führt. Ja? Also was Sachen sein können, eine Ebene unterhalb von irgendwas. Irgendwas gehört nicht in diese Hierarchie hinein, das Wort irgendwas selber. Ja? Also das ist die Hierarchie der steigenden Allgemeinheit. Da haben wir das. Also das geht halt über alles Mögliche, ne? Säugetier und über Lebewesen. Ja. Was da dann zu oberst steht, ja? Weiß das jemand, was das ist? Also das ist eine eigene Theorie, die da aufgeboten wird, um diese Hierarchie zu erklären. Die besteht dann hauptsächlich in einer Angabe dessen, was da das Allerallgemeinste ist. Das ist eben die sogenannte Kategorienlehre. Also die höchsten Allgemeinheiten, die man da findet, wenn man von der Katze über Säugetier, Lebewesen und so weiter geht, aber nicht dieses Irgendwas, ja, was unterhalb von irgendwas ist, was die erste Einteilung von irgendwas ist. Es ist das, wovon wir reden, ist irgendwas. Ja, und unterhalb von dem Irgendwas, da kommt jetzt die Frage, was ist es? Und das, was kann es denn überhaupt sein, von oben her gedacht? Ne? das ist dann die Liste dieser Kategorien, ja, was da steht. Das ist der eine Pol in dieser Frage der Hierarchisierung. Der andere Pol ist der, in dem zunächst einmal ein Begriff gebildet wird für das, was die mögliche Antwort auf die Frage ist, was existiert, wenn Katzen existieren. Denn wir wissen ja, dass die zu beschreiten nicht die richtige Antwort liefert. Je weiter wir auf diesem Weg gehen, umso mehr entfernen wir uns in Wirklichkeit von der richtigen Antwort. Wir kommen dann immer in diese Situation, wo er sagt, was existiert, dann kann Lebewesen existieren, der andere zieht den Salamander raus und sagt, okay, er sagt, das ist aber nicht deine Antwort. Ne? Das wollte ich nicht wissen. Ich wollte nicht wissen, dass ein Salamander existiert, wenn ich wissen wollte, was das ist, was existiert, wenn Katzen existieren. Darauf sagt er, mit dem Salamander, das habe ich nicht so gemeint. Ne? Sag ich, hätte auch einen Elefanten herholen können oder so. Ne? Und sagt, aber da lerne ich es auch nicht besser, sagt er. Ne? Und lernt er, was eine Katze ist, lernt er, was eine Katze ist, was das ausmacht, eine Katze zu sein, wenn er alle anderen Tiere gesehen hat. Oder alle anderen Lebewesen noch immer nicht. Ne? Das ist sozusagen der aristotelische Punkt dagegen. Daher ist der zweite Pol in dieser Strategie, eine solche Hierarchie zu erklären, sozusagen eine andere Bedeutung des Wortes Hierarchie, die Prägung eines Begriffs oder eines Ausdrucks für das, was man als Antwort haben möchte auf die Frage, was existiert, wenn Katzen existieren. Dieser Begriff ist eben klarerweise, das ist jetzt wirklich nur mal ein Wort für etwas, was Sie alle jetzt im Moment schon im Kopf haben, wenn man nicht anders kann, als sich an das Richtige zu denken. Das ist der Begriff einer sogenannten notwendigen Eigenschaft. Also mit dem Begriff einer essentiellen Eigenschaft, einer Wesenseigenschaft. Ja? Wobei bei Aristoteles jetzt sozusagen von Anfang an im Visier steht eine Singularverwendung von Wesenseigenschaft. Ja? In der späteren philosophischen Tradition kommt dann immer mehr und mehr sozusagen eine plurale Verwendung von Wesenseigenschaft, also dass sozusagen die Antwort auf die Frage, was existiert, wenn Katzen existieren, sozusagen eine Liste von solchen wesentlichen Eigenschaften wäre, die etwas haben muss, damit es eine Katze ist. Aristoteles sieht das von Anfang an eher so, dass das eine Sache ist, die man da präsentiert, ja? Als Antwort auf seine Frage. Was ist eine Wesenseigenschaft? Natürlich, wir haben das ja noch nicht erforscht, also was wir jetzt sagen können, ist nur das, wofür eben dieses Wort in Gebrauch genommen wurde. Eine Wesenseigenschaft, eine notwendige Eigenschaft ist eine Eigenschaft, die eine Sache nicht verlieren kann, ohne überhaupt aufzuhören zu existieren. Ja? Das ist eine Wesenseigenschaft. Also das ist ja, dafür, für das wird der Ausdruck Wesenseigenschaft geprägt. Ne? Für das, was eine bestimmte existierende Sache nicht aufhören kann zu sein, ohne überhaupt aufzuhören zu sein. Und da sehe ich schon, dass das eben eine Vermittlung ist hier, da bewegt man sich jetzt auf einer Linie, die zwischen diesen beiden, ne? Unter dem So-Sein, was etwas sein kann, etwas Besonderes auszuzeichnen, was in einer besonderen Weise mit dem Existieren als Individuum verbunden ist. Ja? Na? Da steht jetzt eine Verbindung her zwischen dem ein So-Sein, das nicht etwas ist, was die Sache sein kann oder nicht sein kann, und sie wäre noch immer da. Sondern etwas, was, wenn sie es aufhört zu sein, zur Folge hat, dass sie einfach überhaupt nicht mehr existiert. Das ist die Verbindung. Also das ist eben, zuerst haben wir das begrifflich analytisch voneinander getrennt und jetzt wird eine bestimmte Verbindung hergestellt, nicht zwischen jedem So-Sein, aber zwischen einem bestimmten So-Sein und dem tatsächlichen Existieren des Individuums. Und hier ist auch wieder dieses Beispiel mit der Katze und mit der Eidechse das Richtige. Ne? Ein, was es ist, ja, nicht ein, was es ist, ein So-Sein, das in einer besonderen Weise mit dem Existieren sozusagen eines Einzeldings verbunden sein muss oder verbunden bleiben muss. Und da ist die Position des Aristoteles die, dass dieses ausgezeichnete So-Sein, dieses besondere So-Sein, dass die mit der Existenz des Individuums verbunden ist, natürlich etwas Allgemeines ist, aber das nächstliegende Allgemeine und nicht ein entferntes Allgemeines, ne? Ein nächstliegendes Allgemeines ist. Und jetzt verlasse ich sozusagen die Erklärung dieser formalen Grundzüge seiner Theorie ganz kurz und sage Ihnen was über seine besondere Behauptung, über eine besondere Behauptung, die sehr charakteristisch für ihn ist, nämlich die, dass typische, vielleicht nicht die einzigen, aber die typischen solchen Wesenseigenschaften oder die typischen solchen, ja, primären Seienden in der Tat die natürlichen Arten sind. Also das im Falle der Katze ist tatsächlich so ist, dass die richtige Antwort auf die Frage, was existiert, wenn es Katzen gibt, die richtige Antwort tatsächlich ist Katzen. Das ist aber deswegen so, weil Katze eine natürliche Art ist. Das ist nicht bei jedem Begriff oder bei jeder Sache, insbesondere ist es bei Artefakten anders, das ist eine besondere Position, die er hat. Die vorbildlichen, also ein Beispiel, ein anderes Beispiel, das ist vielleicht, also ich meine, im Grunde genau das Gleiche, aber wo man es ein bisschen drastischer sieht, das ist eben bei mir selber, ist es so, dass man schon ganz gut sehen kann, dass die Frage, es könnte mich natürlich auch nicht geben. Ne? Es könnte auch sein, dass ich nicht existiere und auch nie existiert habe. In dem Sinn, da hat letztes Mal jemand gefragt, wie das ist mit existiert haben und existieren. Und ich habe gesagt, man kann einfach immer einen Zeitparameter mitführen und sagen. Also es könnte sehr wohl sein, dass ich nicht existiere und auch nie existiert habe. Könnte schon sein. Aber so ist es nicht, sondern es gibt mich, ich existiere. Aber es ist nicht möglich, dass ich bin und kein Mensch bin. Ja? Ich kann nur als Mensch existieren und eine Katze kann nur als Katze existieren. Das ist die aristotelische Auffassung. Das ist jetzt nicht eine Wahrheit, die ich Ihnen mit Gültigkeit für immer und ewig und für jeden von Ihnen sozusagen verkünde, aber es ist die aristotelische Auffassung. Die kommt heute von gewissen Seiten her unter Druck, diese Auffassung, mit der Entwicklung einer Technologie zur Veränderung des genetischen Materials, nicht? Wie jeder sehen kann, aber das ist etwas, was für ihn unvorstellbar war. Für Aristoteles war sozusagen die abgetrennte und selbstständige Existenz der natürlichen Arten einfach eine absolute Voraussetzung, etwas, was man nicht in Frage stellen kann. Das, was eine Katze nicht aufhören kann zu sein, ohne überhaupt sie selbst zu sein, das ist eben Katze sein. Der wichtige Punkt ist der, dass Sie unterscheiden müssen zwischen dieser Implikation, diesem Schluss, diesem Übergang, also von dem Individuum auf seine Wesenseigenschaft und dem allgemeineren Übergang vom Individuum zu irgendeinem Universal, wie zum Beispiel der Vierbeinigkeit oder der Farbe, die die Katze hat. Das ist ein gewaltiger Unterschied, nicht? Weil es ist zwar möglich, dass wenn es rothaarige, rotfällige Katzen gibt, dann gibt es auch die Rotfälligkeit, ja, sozusagen als solche. Aber deswegen wird natürlich die Rotfälligkeit nicht zu einer Wesenseigenschaft von dem, was Katze ist. Ja? Natürlich, wenn Sie weiter runtergehen und verschiedene Rassen oder Arten von Katzen unterscheiden, dann finden Sie heraus, dass sie dann unter Umständen nicht eine Wesenseigenschaft sind. Ne? Also das und das zu sein ist nicht eine also zum Beispiel, wenn man bei mir sagt Mensch, das wirft aber natürlich logische Probleme auf. Ne? Also wenn man zum Beispiel, ich kann nicht aufhören, ein Mensch zu sein, ohne überhaupt sozusagen meine Existenz zu verlieren oder preiszugeben, dann kann jemand kommen und sagen, man könnte ja jetzt Mensch sozusagen spezifizieren. Es gibt ja solche Menschen, solche Menschen, solche Menschen. Ne? Es gibt ja verschiedene Menschen. Und intelligenter Mensch und dummer Mensch wäre zum Beispiel so ein Gegensatz. Aber in Wirklichkeit sind das eben keine Spezifikationen, sondern bringen sie nur allgemeinere Prädikate wieder ins Spiel. Ja? Also ich kann sehr wohl ein dummer Mensch sein und dann gescheiter werden. Ja, und ich bin noch immer dasselbe. Das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Die Spezifikation geschieht durch Hinzufügung von Allgemeinheiten und das ändert nichts an dem, dass die natürliche Art sozusagen als nächstgelegenes Allgemeines sozusagen das paradigmatische sogenannte Wesensallgemeine oder die notwendige Eigenschaft darstellt. Ist das verstanden? Halbwegs. Ja? Sie müssen nur wissen, was mit dem Begriff einer notwendigen Eigenschaft gemeint ist. Eine notwendige Eigenschaft zeichnet unter allem, was man als So-Sein über eine Sache aussagen kann, genau dasjenige aus, was die Sache nicht aufhören kann zu sein, ohne überhaupt ihre Existenz preiszugeben. Und das ist nicht das höchste Allgemeine, sondern das ist im Gegenteil ein nächstgelegenes Allgemeines. Nicht das am weitesten entfernte, also eben nicht Lebewesen, sondern Katze, für die Katze. Was eine natürliche Art ist, und ob man dann noch andere Sachen als natürliche Arten paradigmatisch dazu nehmen sollte, ist eine andere Frage. Aber es genügt einfach zunächst einmal zu sagen, das sind die Hauptbeispiele, an die man denken soll. Und natürliche Arten sind solche Arten, wo solche Arten von Dingen, wo, wie Aristoteles sagt, aus einem Ding dieser Art wieder ein Ding dieser Art entsteht. Also sein Running Gag, sein Beispiel ist der Mensch zeigt den Menschen. Also wo sozusagen die sich selbst versorgen. Die natürlichen Arten von Dingen sind diejenigen Arten von Dingen, die sich selber reproduzieren. Und dazu nichts anderes brauchen. Also das müssen Sie verstehen, was das heißt. Das notwendige Eigenschaft heißt, die Eigenschaft, die es nicht verlieren kann, ohne überhaupt die Existenz zu verlieren, und eine solche notwendige Eigenschaft anzugeben, heißt, eine Antwort zu geben auf die Frage, was existiert, wenn das und das existiert. Ja? Und es ist klar, das ist sozusagen eine Bedeutung, in der man von Hierarchisierung sprechen kann. unter allen möglichen Prädikaten, unter allen möglichen so sein, was über eine Sache gesagt werden kann, wird etwas Bestimmtes ausgezeichnet. Und da sieht man ja jetzt auch schon natürlich, dass man, wenn man das einmal hat, dass man hier auch eine Art von Gradation oder ein Spektrum beginnen könnte. Nicht? Also da kommt man, da gibt es ein eigenes Spektrum bei Aristoteles, das ist jetzt nicht das, was uns hauptsächlich beschäftigt heute, aber da gibt es ein eigenes Spektrum, wo man sozusagen immer weitergeht und das immer mehr lockert. Also das kann es nicht aufhören zu sein. Und ganz am anderen Ende dieses Spektrums ist das, was eine Sache sein kann oder nicht sein kann, und es ändert eigentlich an der Sache gar nichts. Nicht? Also was weiß ich, zum Beispiel rote Backen haben oder einen Schnupfen haben oder sowas. Nicht? Das kann ja jeder von uns einmal und dann wieder nicht, das sagt nichts. Nicht? Über den Server. Dann gibt es solche Eigenschaften, die, also das ist das völlig Akzidentelle. Dann gibt es aber auch solche Eigenschaften, die etwas hat, die hat im Grunde immer und trotzdem ist es keine Wesenseigenschaft davon. Ja? Das berühmteste Beispiel, das davon von Aristoteles immer verwendet wird, das ist die Stupsnasigkeit des Sokrates. Ne? Also zweifellos. Also war Sokrates immer stupsnasig und so, dass man sogar sagen könnte, der Stupsnasige, wenn man seinen Namen gerade vergessen hat oder sowas, aber er wäre der Sokrates und alles, was an ihm wichtig ist, wäre immer, wenn er keine Stupsnase hätte oder wenn er mal eine Schönheitsoperation sich hätte leisten können oder so, ja. Aber das war natürlich bei der Bescheidenheit, mit der er sein Leben geführt hat, nicht vorgesehen, dass er dafür Geld ausgibt. Und dann gibt es ja noch einen besonderen, einen speziellen Typ, also das sind so ein Spektrum, nicht? Wie locker oder wie fest die Sache, dieses So-Sein mit der Existenz der Sache verbunden ist. Dann gibt es noch was sehr was Interessantes, das läuft bei ihm unter dem Titel das Ideon, das Eigentümliche, oder das könnte man auch das Charakteristikum bezeichnen. Das sind eben Eigenschaften, die gewisse Sachen haben, also die gewisse Arten von Dingen haben, die nicht Wesenseigenschaften sind, aber trotzdem im Großen und Ganzen immer hinreichen, um diese Art von Dingen von allen anderen Arten von Dingen abzugrenzen. Also wo es zwar mal sein kann, dass etwas so etwas ist und diese Eigenschaft nicht hat, also es ist keine Wesenseigenschaft, weil die Wesenseigenschaft ist dadurch definiert, dass die Sache das nicht haben kann und trotzdem noch nichts. Es kann sehr wohl sein, dass etwas ein Ding dieser Art ist und diese Ideon Proprium heißt es auf Lateinisch, das Proprium nicht hat, aber trotzdem ist das Proprium etwas, was Dinge dieser Art von allen Dingen anderer Art unterscheidet. Also zum Beispiel, ein von Aristoteles immer wieder bemühtes Beispiel ist, die Fähigkeit, auf das werden wir dann hoffentlich heute noch stoßen, die Fähigkeit, die Fähigkeit der Grammatik, also sozusagen die grammatische Kompetenz. Oder die Fähigkeit, Geometrie zu treiben, ist so etwas. Die Fähigkeit, Geometrie zu treiben, ist in Bezug auf die Menschen ein Proprium. Weil es außer den Menschen keine anderen Sachen auf der Welt gibt, die Geometrie treiben. Allerdings ist es durchaus so, dass es ein paar Menschen auch gibt, die nicht Geometrie treiben können. Ne? Also ist Geometrie treiben zu können nicht eine Wesenseigenschaft der Menschen. Ja? Ja? Aber es ist charakteristisch für die Menschen. Das ist ganz interessant, ne? Diese Unterscheidungen. Also das würde von hier aus weitergehen. Womit wir uns jetzt beschäftigen, als nächstes, das ist die Kategorienlehre. Das ist dieser Art. Ja? Und wenn wir über diesen Art sprechen, dann sprechen wir da nur über die alleroberste Ebene, bevor einer sagen muss, was existiert, wenn, und dann nur mehr die Antwort kommt, naja, halt irgendwas, ne? Etwas habe ich Etwas habe ich vergessen, Ihnen zu sagen. Das könnte man so als nachgetragene Fußnote noch. Wie gesagt, aber es ist eine wichtige Position von ihm, dass es keine nackten Individuen gibt. Ne? Also, dass es nichts gibt, dass es keinen Sinn hat, sich über Sachen zu unterhalten, ob es die gibt oder nicht gibt, über die man nicht noch mehr sagen kann, als das gibt. Weil das sind nicht irgendwas. Ne? Da kann man natürlich sagen, da kann man einen Einwand dagegen formulieren. Und zwar kann man sagen, na oh ja, doch, es kann etwas als das, was es ist, erfasst werden, auch ohne, als dieses eine existierende Individuum, auch ohne, dass man noch mehr darüber sagt. Nämlich, indem man darauf hinzeigt. Ne? Das da. Ne? Das kann man zu allem sagen. Ja? Das kann man zu allem sagen und mit das kann man sich tatsächlich einbilden, immer an allem genau sein, Einzel sein von allem anderen, nicht das und nicht das, das. Ja? Sozusagen zu erwischen. Aber da gibt es verschiedenste. Da gibt es natürlich verschiedene Einwände. Also einer davon ist zum Beispiel der, dass das eben, also dass es nicht situationsunabhängig gemacht werden kann. Also ein Einwand ist, dass man das nicht situationsunabhängig kann. Also dass es daher überhaupt keine Antwort ist, die besonders, wie soll man sagen, für eine Theorie geeignet ist. Ne? Weil das immer was anderes ist. Nie weiß, was es ist. Nämlich nicht nur weiß, was es ist in dem Sinn, dass man keine Eigenschaft dafür hat, sondern dass man es, wenn man in einer anderen Situation ist, auch einfach mit denselben Mitteln nicht noch einmal identifizieren kann. Das ist der eine Punkt. Ein anderer Punkt ist der, dass auch das nie völlig eindeutig ist. Es ist nie eindeutig. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wenn ich gesagt habe, nicht das und nicht das, sondern das, ja, klar wäre, was es ist, worauf ich da angesprochen habe. Die naheliegendste Antwort ist natürlich, dass man sagt, eben dieses Kreidestück hier, aber erstens haben sie mit dieses Kreidestück hier eben schon eine Allgemeinheit ins Spiel gebracht, die eben genau von mir nicht ins Spiel gebracht worden ist, und zweitens kann es nicht sicher sein, ob ich nicht die besondere Form gemeint habe, die es hat, oder eben nur die Farbe gemeint habe, die es hat. Und so weiter. Ne? Also das ist nicht eindeutig. Aber hier haben wir auch einen Punkt, wo die neuzeitliche Philosophie, neuzeitliche Ontologie sehr stark von Aristoteles abweicht und das sehr viel wichtiger wird. Aber bei Aristoteles selbst, dem ist zwar klar, dass wir das Hinweisen verwenden können, um bestimmte Individuen als dieses Einzelne von allen möglichen anderen, die da auch noch sind, hervorzuheben oder zu unterscheiden, aber dass es nicht in einer Theorie sozusagen als Kriterium dafür verwendet werden kann, dass man es wirklich mit einem Individuum zu tun hat. Das setzt immer was voraus. Es ist nur pragmatisch sehr, sehr wichtig, das Todeti, dieses da, worauf man hinzeigen kann. Aber das war nur eine Fußnote. Und dann, wie gesagt, unser nächster Punkt ist eben der mit dieser Hierarchie der steigenden Allgemeinheit, und zwar mit dem, was sich da auf der obersten Ebene abspielt. Und da ist seine Theorie bekanntlich die, seine These ist eben einfach die, dass es da zehn Allgemeinheiten gibt. Ne? Also bevor man zu dem irgendwas kommt, ist man auf einer Stufe, wo es 10 Items gibt. Ja? Was etwas sein kann, im allgemeinsten Sinn, in der höchsten möglichen Allgemeinheit. Das sind diese Stellen, das haben Sie im Tutorium, ist das noch nicht besprochen worden. Ne? Aber das ist schon einer von den Texten, die Pflichtlektüre für Sie sind. Ich glaube, in der in der Kategorienschrift die Kapitel, was haben wir gesagt, 2 bis 5 oder so ähnlich, oder 3 bis 5. Und im vierten Kapitel der Kategorienschrift werden die aufgezählt, diese höchsten Allgemeinheiten. Ja? Schauen wir, wie weit wir da jetzt noch kommen. Und zwar lautet der Text in diesem vierten Kapitel so: Jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder eine Substanz oder eine Quantität oder eine Qualität oder eine Relation oder ein Wo oder ein Wann oder eine Lage oder ein Haben oder ein Wirken oder ein Leiden. Also so wie das da präsentiert wird, ist das erste Mal, kommt das von einer anderen Seite her. Ne? Zuerst einmal kommt es mehr so von einer Art grammatischen Seite her, also von der Semantik her, von einer linguistischen Seite her, könnte man sagen. Von einer Bedeutungstheorie der Sprache her, nicht? Alle Wörter, die es überhaupt gibt, für sich genommen, also wenn man nur das Wort, wir haben gesagt, erinnern Sie sich ganz, ganz zurück bei dieser Syllogismustheorie, wenn man da erklärt, was die Anforderungen sind, was ist so ein notwendiger Schluss, er besteht aus Sätzen und die Sätze bestehen aus diesen Termini. Und jetzt nehmen wir so diese möglichen Termini heraus und schauen uns an, was mit denen los ist, auch wenn wir nicht über ihre Einbettung in solche Sätze, in diese Aussageformen und nicht die Einbettung der Sätze in Schlüsse nachdenken, sondern schauen Sie sich einzeln an, was kommt da in Frage. Das Wort als Einzelnes betrachtet. Und es gibt sehr, sehr viele, es war ihm schon klar, dass es sehr, sehr viele Wörter gibt. Ja? Ein Wort, dass es gibt, bezeichnet. Also da gibt's, es war ihm auch klar, ich glaube schon, dass ihm klar war, dass es eine Menge Wörter gibt, sozusagen, unter Anführungszeichen gesprochen, die er noch nicht gekannt hat. Ne? Also, ja, das war ihm schon klar. Trotzdem sagt er hier, jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet eine von 10 Sachen. Ja? Eine von 10 Sachen. Also bei jedem Wort, das wir über etwas sagen, bei jedem Wort, das wir verwenden, um etwas zu sagen, handelt es sich um mindestens eins, oft um mehrere, von diesen 10, was da gesagt wird. Also, was ich zum Beispiel, wenn wir von einer Sache sagen, dass sie, was sagen wir zum Beispiel, gestrig ist. Zum Beispiel, wenn wir ins Wirtshaus gehen und bestellen, und dann kommt sie an und sagt, das ist ein gestriges Gulasch. Ne? Wiener weiß, dass das gestrige Gulasch immer das beste Gulasch ist. Das ist ein, ne? Wenn wir sagen, es ist gestrig, dann haben wir mit dem Wort gestrig, haben wir über dieses Gulasch gesagt, dass es ein gestriges, und dann haben wir ein Wann ausgesagt. Das ist sozusagen die Idee. So kann man das mal verstehen. Ja? Eine Substanz oder eine Quantität oder eine Qualität oder eine Relation oder ein Wo oder ein Wann oder eine Lage. Und da gibt es dann so Beispiele. Zum Beispiel, wenn wir von jemandem sagen, er liegt gerade oder er sitzt. Ne? Oder wenn wir sagen, es ist weiß oder so, dann haben wir eine Qualität gesagt. Also das Wort weiß und das Wort grün und das Wort schwer und so, alle diese Worte sind Worte, die wir über etwas sagen, über die Katze, dass sie schwer ist, aber womit wir, sagt er, etwas bezeichnen, ich glaube, das ist wirklich der Ausdruck Semeinein, den er da Semeinei, ja, also bezeichnet eine Qualität. Ja, ist das? So kann man das auffassen. Es steckt aber in dieser. Jetzt denken Sie, entweder oder. Ja, verbunden sind, die Verbindung, der Kitt in dieser Liste ist, entweder oder. Ist entweder ein Dings oder ein Dings oder ein Dings. Und jetzt schauen Sie mal, was steht da als erstes. Da steht, jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder eine Usia oder eine Qualität oder eine Qualität. Wobei Usia jetzt, wir mal übersetzen wollen, mit dem Ausdruck Substanz. Ja? Und das Interessante an dieser Sache ist natürlich, dass wenn die Substanz was wäre denn? Also das wäre in dem Fall Katze, wenn man sagt, ist eine Katze. Ne? Wenn man von einer Katze sagt, sie ist eine Katze, dann hat man gesagt, was sie substanziell ist. Und wenn man von ihr sagt, sie ist schwer, dann hat man eine Qualität ausgesagt. Wenn man sagt, sie ist nur eine, dann hat man ihre Quantität gesagt. Wenn man sagt, sie liegt in ihrem Körbchen, dann und so weiter. Ne? So. Wenn man sich jetzt vor Augen hält, dass das eine Entweder-Oder-Verbindung ist, dann erweckt das den Anschein, und das ist auch tatsächlich eine Interpretation, die Aristoteles dieser Sache gibt, dass es sich bei dieser Kategorienliste nicht nur einfach darum handelt, wie man alle Wörter, die es überhaupt gibt, klassifiziert. Weil so kann man es auch verstehen. So haben wir es ja zuerst auch erklärt. Man klassifiziert die Wörter einfach in Lokaladverbe, Temporaladverbe, Hauptwörter, aktive, passive, aktiv oder passiv gebrauchte Zeitwörter, das ist das Leiden und Handeln und solche Sachen, und dann hat man alles. Sozusagen eine Rohgrammatik, ne? Eine philosophische Rohgrammatik. Aber wenn da sozusagen ein erster, und zwar in einer Entweder-Oder-Verbindung, die Substanz steht, dann legt das die Möglichkeit nahe, die Sache auch anders zu interpretieren, nämlich so zu interpretieren, dass das verschiedene Arten sind, zu sein. Nämlich als das zu sein, als Quantität zu sein, als Qualität zu sein, oder eben als Substanz zu sein. Und dass das wirklich so ist, dann könnte man sich vorstellen, dass man diese Kategorienliste hier einfüllen könnte, wo man gesagt haben, das könnte man da einbauen. Wir unterscheiden bei der Existenz zwischen dem, was abgetrennt existieren kann, und dem, was immer nur wie ein Rucksack auf dem Abgetrennten existieren kann, die Universalien. Und wir hätten hier dann die Hierarchie und die oberste Klassifikation von dem, was nicht abgetrennt existieren kann, sondern dann diese Kategorien. Und das sind dann zwar nicht abgetrennte, aber mögliche Weisen, das als etwas zu existieren. Ja? Seinsweisen, könnte man sagen. Dann hätten wir dieses gefächert in 10 sozusagen grundsätzliche Seinsweisen. Was Sie jetzt sehen ist, dass in dieser Kategorientheorie selber eben eine Spannung drinnen steckt. Eine Spannung drinnen steckt, die eben darin beruht, dass diese zwei Dimensionen, diese zwei Richtungen sozusagen durcheinander kommen. Und dadurch, dass er die Wesenseigenschaft, die Substanz, das was die Sache substanziell ist, auch wieder aufzählt bei diesen obersten Allgemeinheiten. Und diese Spannung, die da besteht, die hat er in verschiedenen Texten und zu verschiedenen Zeiten verschieden gelöst. Und mit diesem Lösungsproblem, dass eben da die Usia auftaucht, das erste von den Kategorien, Substanz, damit beschäftigen wir uns. Das ist sozusagen der Kern, der problematische Kernbereich der aristotelischen Ontologie. Also, weil jetzt wirklich nur mehr sehr wenig Zeit ist und ich kann von der nächsten Stunde wirklich nur ein Minimum dann da hinüber, in die nächste Stunde noch hinübernehmen. Entferne mich jetzt von dem, was ich mir da vorgenommen habe, und erkläre das noch ein bisschen kürzer und schematischer, worum es sich da handelt. In dieser Kategorie in Schrift macht Aristoteles sofort, Sie lesen das auch, wenn Sie diesen Text lesen, den müssen Sie lesen bis zur Prüfung, werden Sie sehen, da macht er einen Unterschied und sagt, da gibt er zuerst diese Liste mit ist entweder oder und dann tritt er sofort zurück und hebt sozusagen den ersten Titel Usia Substanz heraus. Ja? Und sagt, vielleicht kann ich das jetzt doch schnell vorlesen. Wir müssen bei der Usia unterscheiden. Wir müssen bei dem, was der Substanz heißt, was an erster Stelle steht, unterscheiden. Zwischen demjenigen, wovon immer alles andere, was überhaupt gesagt wird, ausgesagt wird. Also wir können auch sagen, in dem Begriff Substanz müssen wir etwas unterscheiden, was meint. Wir können den Begriff Substanz selber, was da als erstes steht, Usia, auf verschiedene Arten verwenden. Und die zugespitzteste Art, den Ausdruck Substanz zu verwenden, ist, dass man damit das bezeichnet, worüber alles andere ausgesagt wird und was nie selber über ein anderes ausgesagt wird. Ja? Also, was sozusagen immer nur als Subjekt vorkommt. Der Ausdruck Subjekt ist in diesem Zusammenhang allgemeiner als der Ausdruck Substanz, nicht? Weil er ja verwendet wird, um unter den Substanzen einen Unterschied zu machen. Die zugespitzteste Bedeutung von Substanz ist die, wo Substanz in einem radikalen Sinn als Subjekt verstanden wird, nämlich als dasjenige verstanden wird, worüber immer etwas gesagt wird und was nie von etwas anderem gesagt wird. Und das nenne ich erste Substanz. Proteusia. Also was die erste Substanz ist, die Proteusia, das ist definiert über diese sozusagen immer nur, über dieses immer nur Subjekt sein. Der griechische Ausdruck, den er da verwendet für Subjekt, heißt auch tatsächlich Subjekt, das ist wörtlich zu übersetzen, Subjekt heißt Hypokeimenon. Ja, das darunterliegende, was immer darunter liegt, worüber immer gesagt wird. Ja, das Hypokeimenon, ja. Das ist sozusagen das Individuum selbst. Ja? Und in einer zweiten Bedeutung verwenden wir den Begriff der Substanz so, dass wir sagen, zweite Substanzen, die zweite Usia, heißen die Arten, zu denen die Substanzen im ersten Sinn gehören, sie und ihre Gattungen. Also die zweite Usia und die zweite Substanz versteht er genau dieses nächstgelegene Allgemeine, was das Individuum eben als das bestimmt, was es nicht aufhören kann zu sein. Was heißt das? Er macht dort einen Unterschied zwischen zwei Aspekten, die wir jetzt auch schon gehabt haben, nämlich er macht dort einen Unterschied zwischen dem Individuum selbst und seiner Wesenseigenschaft. Ja? Und sagt, ich nenne das Individuum selbst, das heißt erste Usia, und die Wesenseigenschaft heißt zweite Usia. Beides kann mitgemeint sein mit diesem Ausdruck Substanz. Ja? Mit diesem Ausdruck Usia. Aber Sie sehen schon, wenn er halbwegs bei seinen bisher dargestellten Theorien bleibt, dann heißt es, es gibt nie eine erste Usia, die nicht auch als zweite bestimmt werden kann. Das ist nur eine begriffliche Auseinandertrennung, die er hier vornimmt. Es gibt ja kein nacktes Individuum. Ja? Also die erste Substanz im vorzüglichsten Sinn, im primären Sinn, ist das, was stets nur zugrunde liegt, das ist immer nur Hypokeimenon ist und über das alles andere ausgesagt wird. Über das nämlich ausgesagt wird, dass es Katze ist, aber auch, dass es schwer ist, dass es nur eins ist, dass es in seinem Körbchen liegt und so weiter. Ja? Also wie kann man das sagen? Wir haben da Substanz, wir haben da die Stelle 1, 2, 3 bis 10. Ja? Und da hat er als, an Stelle 1 hat er Substanz. Und das, schreiben wir das weiter und so, Substanz. Und Substanz gliedert sich jetzt auf in erste Substanz und zweite Substanz. Das Wichtige ist, die erste Substanz ist das Individuum selbst, als dieses eine Individuum, die erste Substanz von mir bin ich selbst. Da kann man nicht mehr darüber sagen. Ja? Das bin ich. Wenn Sie in Hinblick auf mich fragen, was ist da die Proteousia, dann kann man nur sagen, das bin ich. Wenn Sie, jetzt haben Sie gehört, was ich sage. Wenn Sie sagen, das bin ich, dann bin das nicht ich, sondern dann sind Sie das. Sie können als Ausgleich dafür auf mich zeigen und so. Das sind aber alles nur Hilfsmittel. Ja? Hingegen, dass ich, und ich könnte das, was ich bin, nicht bleiben, wenn ich nicht Mensch bleibe. Mensch ist meine wesentliche Eigenschaft. Das gehört auch zu meiner Substantialität dazu. Aber als etwas, was ich mit allen, die derselben natürlichen Art angehören, teile. Und zwar nicht nur so teile, dass das über uns alle ausgesagt werden kann, sondern dass Menschen Menschen zeugen und so weiter. Das ist jetzt dann diese zusätzliche stärkere Sicht. Und erste Substanz ist das, worüber sowohl zweite Substanz, wie auch Qualität, Quantität und so weiter ausgesagt werden können. Ja? Ist das verständlich, diese Unterscheidung zwischen erster Substanz und zweiter Substanz? So, jetzt ist es so, dass er da gibt es eine Stelle, die werden wir Ihnen dann, da schreibe ich Ihnen vielleicht was. Also da gibt es sozusagen so eine Art Tabelle. Er hat keine Tabelle, aber man kann leicht eine Tabelle machen. Aus dieser einen Stelle, wo er sagt, dieses etwas über etwas, Dikatatinos, das kann man auf zwei verschiedene Arten verstehen. Nämlich in der einen Art ist es wirklich über etwas gesagt, in der anderen Art ist es zu behaupten, dass es in dem vorkommt und so. Aber in allen diesen Arten ist es so, dass es eine bestimmte Art von Ausdrücken gibt, die werden weder über etwas anderes im Sinne von zufällige Eigenschaft noch als in dem anderen ausgesagt sind, immer nur das, worüber etwas gesagt wird, das sind dann eben diese ganzen Substanzen. Der nächste wichtige Punkt ist der, wenn man sieht, dass diese Kategorienliste noch einmal vorkommt bei ihm, nicht nur in der Kategorienschrift, sondern in einem späteren Text. Davon haben wir schon ein Scan von diesem 9. Kapitel in der Topic, da taucht die noch einmal auf, diese Liste. Und dort ist es sehr, sehr interessant, was dort steht. Dort schaut diese Liste im Grund genau gleich aus. Da kommt sie auch gleich zweimal vor, an dieser Stelle. Und zwar beginnt es aber damit, dass er sagt, müssen die Gattungen der Prädikation unterschieden werden, also die Gattungen, das sind die obersten allgemeinen Gattungen von dem, was man überhaupt über eine Sache sagen kann, und dann beginnt er die aufzuzählen und fängt an, nicht mit dem Wort Usia, sondern mit dem Wort TST. Und dann geht es genauso weiter. TST heißt, was es ist. Was, oder je nachdem, was ist es? Also da steht statt Substanz, was es ist. Also, was über eine Sache gesagt werden, alles, was überhaupt über eine Sache gesagt werden kann, sagt entweder, was sie ist, wie groß sie ist, welche Eigenschaften sie hat, wo sie ist, und so geht es weiter. Ja? Und da sehen Sie, ganz, ganz interessant, dass er hier an dieser Stelle offensichtlich als Usia überhaupt nur mehr die zweite Usia in Betracht zieht. Ne? Also, dass er da zu einer Auffassung gekommen ist, dass er den Kuddelmuddel, wenn er dadurch erzeugt, dass er diese Dimension mit Kata vermischt, wieder in Ordnung bringen möchte. Ja? Und sagt, was kann man über etwas, was eine Katze ist, denn eigentlich alles sagen? Ich meine, drüber sagen. Man kann sagen, dass es eine Katze ist, und alles andere, was man noch drüber sagt, ist, wo es ist, wie schwer es ist, welche Farbe es hat und solche Dinge. Ja? Und das erschöpft dann diese 10 Kategorien. Also, und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, an dem sich, damit muss ich jetzt leider ein bisschen früher als ich vorkomme, auf heute aufhören, an diesem Punkt trennt sich endgültig noch einmal sozusagen die sprachanalytische oder die linguistische Deutung dieser Kategorienliste von der eigentlichen ontologischen Frage, von der Frage, was es heißt zu sein oder das zu sein, was man nicht aufhören kann zu sein, ohne überhaupt die Existenz zu verlieren. Und überbleibt an dieser Topic-Stelle nur mehr diese sprachanalytische Seite der Sache. Ne? Überbleibt nur mehr das, was man heute über eine Sache sagen kann. Und die Frage, was es an einer Sache ist, was sie überhaupt existieren lässt, ja, ist jetzt keine Frage der Grammatik mehr oder der Einteilung der allgemeinsten Ausdrücke, sondern wird noch in einem engeren Sinn zur Frage einer speziellen Wissenschaft, nämlich eben der Metaphysik oder der Ontologie. Aber das war jetzt zum Schluss nur noch eine Ankündigung, dass du mal in den ersten 10 Minuten der nächsten Stunde noch einmal ein bisschen genauer zu Ende sprechen. Das Wichtige, was Sie jetzt verstanden haben sollten, ist, was diese Kategorienliste im Prinzip einmal ist, dass ein Problem dadurch auftaucht, dass in dieser Liste der höchsten Allgemeinheiten auch die Substanz vorkommt, dass in der Kategorienschrift Aristoteles damit so umzugehen versucht, dass er erste und zweite Substanz unterscheidet und dass er in der späteren Stelle dann eben die Frage der ersten Substanz, nämlich der individuellen Existenz, von dieser Frage des, was kann man über etwas aussagen, endgültig trennt und loslöst und nur diese zurückbehält, diese Frage, was kann man über etwas aussagen. Man kann über eine Sache sagen, was sie ist, wo sie ist und so weiter. Das beste Beispiel, das ich immer bringe, um sich zu verdeutlichen, worum es da geht, das können Sie sich auch selber schon ausdenken, das muss ich Ihnen nicht erzählen, das Beispiel, das kennt jeder, das sind so Charadenspiele. Um sich zu erklären, worum es hier geht, ist es gut, man denkt an dieses Spiel, dass wenn wir zwei jetzt 5 Stunden in der Eisenbahn fahren, das wird uns fahren, keiner hat mehr was zum Lesen, der Speisewagen zu und so weiter, schlafen können wir auch nicht, dann spielen wir etwas. Und dann kann man sagen, wir spielen dieses Spiel, ich denke mir etwas aus, was ich bin, und Sie müssen draufkommen durch Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Dann denkt man sich etwas aus, was man ist. Und dann kann man sich, wenn man es sich ausdenkt, alles sein. Ja? Und der fragt, da kann man auch etwas sein, was nicht selbstständig existiert. Ja? Man kann eine Farbe sein, zum Beispiel, oder sowas. Und der andere fragt, was bist du? Dann kommt er und fängt oft an mit diesen Kategorien, mit den höchsten Allgemeinheiten und so weiter. Und man kann aber natürlich sagen, was bist du? Und dann erkennt man, dass das, was bist du, eine besondere die Frage nach der Substanz, eine besondere Frage ist, neben den Fragen, wo bist du? Ne? Man kann das so angehen, dass man zuerst fragt, wo bist du? Gibt es dich noch? Zeit? Wo bist du? Und so weiter. Und dann erst auf das zugeht, was bist du eigentlich? Ne? Okay, also nächstes Mal 10 Minuten Aristoteles noch und dann kommt was anderes.